Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Veranstaltung Triff die Koryphäe unter der Konifere. Jeden dritten Sonntag im Monat laden wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der TU Dresden in den Botanischen Garten ein, wo sie uns Rede und Antwort stehen zu spannenden Fragen rund um die Wissenschaft.
Dann nochmal ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Lille Dieringer, studiere selbst noch an der Technischen Universität in Dresden und freue mich auch, jetzt in diesem Jahr zur zweiten Veranstaltung dieser Reihe begrüßen zu dürfen. Ja, es wurde ja schon einiges dazu gesagt, ganz kurz zum Ablauf. Zunächst werden wir unseren Gast ein bisschen vorstellen und in das Thema einsteigen. Wir haben auch im Vorhinein schon ein paar Fragen vorbereitet, sodass Sie auch ein bisschen einen Einblick bekommen, in was die Expertise denn so mitbringt von der Seite unseres Gastes. Und daraufhin können Sie sehr gerne jederzeit Fragen stellen. Ich werde auch immer wieder dazu aufrufen, werde dann zu Ihnen kommen. Genau, jetzt wollen wir aber gar nicht mehr so viel Organisatorisches regeln, sondern gleich einsteigen. Wie schon angekündigt, haben wir hier Dr. Sebastian Dittrich von der Professur für Biodiversität und Naturschutz. Sie selbst haben an der Albrecht-von-Haller-Institut für Pflanzenwissenschaften in Göttingen promoviert und sind seit 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Dresden, eben in der Professur für Biodiversität und Naturschutz. Die Forschungsschwerpunkte bei Ihnen sind Dynamik von Wäldern, Flechten und Moosen sowie die Ökologie gebietsfremder Geholzarten. Und ich kann so ein bisschen vorwegnehmen, wir werden gerade auch auf diese Gebietsfremdheit, auf diese Exoten auch noch ein bisschen tiefer eingehen heute. Ich möchte aber erst einmal mit einer Faktenfrage einsteigen, und zwar: Wie viele Bäume gibt es denn auf der ganzen Welt?
Oh, also da musste ich tatsächlich nochmal selber nachschauen. Ich wusste es nämlich wirklich auch selber nicht. Also es gibt eine Studie, zumindest eine ganz neue Studie, ich glaube vom letzten Jahr, die geht davon aus, dass es mindestens 40.000 Baumarten auf der Welt gibt. Da sind eben auch ganz viele die tropische Arten mit bei, da ist die Artenvielfalt nochmal ein bisschen höher. Und so weltweit geht man von so einer Spanne von 40.000 bis 53.000 einzelnen Baumarten aus. Ja, genau. Das ist erstmal die Zahl.
Auf jeden Fall eine sehr große Vielfalt, die ich so, glaube ich, niemals irgendwie unterscheiden könnte. Jetzt haben wir tatsächlich eben eingebettet in dieses Wissenschaftsjahr auch eine passende Fragenkarte bekommen zu dem Thema heute. Und zwar wurde hier gefragt, wie alt kann ein Baum werden? Und da möchte ich auch von ableiten, warum werden Bäume denn allgemein so alt? Und wodurch wird überhaupt das Alter begrenzt? Warum werden sie vielleicht nicht noch älter?
Ja gut, warum wird ein Baum alt? Das ist ja fast eine philosophische Frage. Aber so ganz grundsätzlich kann man sagen, dass es ja in der Natur oder bei den einzelnen Tier- und Pflanzenarten so zwei Lebensstrategien gibt. Die eine Strategie ist im Prinzip, das nennt man die R-Strategie, das kommt von Reproduktion, das heißt, das sind Arten, die sehr kurzlebig sind und sich aber enorm vermehren können. Also das heißt, ganz viele Nachkommen, aber die meisten sterben dann eben, und das, was sich schnell etabliert, wächst auch schnell, vermehrt sich schnell und wird sehr schnell wieder verdrängt. Also das wäre zum Beispiel bei den Tieren wäre es die Mücke, oder bei Pflanzen wäre es vielleicht so eine Sommerblume, die in einer Woche keimt, ihre Samen abwirft und dann ganz schnell weg ist und dann oft auch keine Resistenz gegenüber Insektenbefall oder Krankheiten hat. Dafür sind sie einfach nicht eingerichtet. Und die andere Strategie, das nennt man die K-Strategie. Das sind also Lebewesen, die sehr langlebig sind, sehr wenige Nachkommen haben, aber dafür möglicherweise große Nachkommen, die also sehr kräftig sind und starke Anpassungen haben und entsprechend viele Krankheiten und so Schadwirkungen abwehren können. Das wäre zum Beispiel bei den Tieren, wäre das der Elefant. Ne? Also bis so ein Elefant geschlechtsreif ist, dauert es ja ziemlich lange, und ein Elefantenbaby wiegt ja irgendwie auch schon eine halbe Tonne, wenn es auf die Welt kommt, und ist dann sehr selbstständig. Und das ist bei Bäumen ganz ähnlich. Es gibt also Bäume mit sehr großen Früchten zum Beispiel, dass also der Nachkomme gleich so ein Startpaket hat, die auch ganz viele Möglichkeiten haben, Insektenfraß abzuwehren oder ihr Holz zu imprägnieren, also chemische Abwehrstoffe zu bilden. Und da wäre so bei unserer Flora, wäre so die Eiche ein ganz wichtiges Beispiel. Also die Eichen werden ja sehr lang, werden ja sehr alt, also so 800 Jahre, 1000 Jahre durchaus, aber haben im Vergleich zu anderen Pflanzenarten eigentlich sehr wenig Nachkommen. Und es ist auch so, dass die auch nicht gar nicht jedes Jahr Samen bilden. Also wir hatten 2018 ein sogenanntes Mastjahr, dass also die Eichen alle ganz viele Früchte hatten. Und die letzten Jahre war es eigentlich so fast nichts. Aber wenn die Eiche dann eben sich vermehrt, dann ist es so, dass die im ersten Jahr schon eine ganz lange Wurzel bilden kann und eigentlich eine große Resistenz hat gegen Trockenheit, gegen Insektenbefall. Das sieht man bei Eichen gar nicht. Also die können das irgendwie ganz gut wegstecken. Und auch das Holz ist ja sehr beständig bei der Eiche, also so Pilzbefall, das ist gar nicht so ein großes Problem bei Verletzungen oder sowas. Und es gibt jetzt andere Baumarten, die sehr jung sterben, sagen wir mal. Das wäre zum Beispiel die Birke. Birken wachsen extrem schnell, haben aber ganz kleine Samen, wie Staubkörner fast, wo dann aber die allermeisten auch irgendwo hinfliegen und gar nicht aufkeimen. Und wenn dann mal so eine Birke keimt, das geht dann ziemlich schnell. Aber ja, die wird dann eben nicht alt, hat, sage ich mal, wenig Resistenzen, wird schnell mal so ausgedunkelt. Wenn so die Konkurrenz da ist, dann ist das Licht weg, dann stirbt die auch ganz schnell. Oder wenn ein Pilz an der Birke ist, dann kann man sagen, oh je, dann geht es schon schnell vorbei. Und das sind so die Unterschiede, würde ich sagen. Also, dass die alt werdenden Baumarten generell immer etwas resistenter sind gegenüber Umwelteinflüssen oder Schadwirkungen.
Jetzt hatten Sie auch schon angesprochen, Pilz, zu wenig Licht. Mhm. Was gibt es denn so für Faktoren, die jetzt zu einem Sterben von einem Baum, vielleicht auch von einem großen, schon recht alten, resistenten Baum beitragen?
Ja, das eine ist tatsächlich so eine Art Vergreisungseffekt. Also es ist so ähnlich wie bei Menschen, wo da die Durchblutung im Alter ja auch nicht mehr so gut funktioniert mitunter. Das ist bei Bäumen sehr ähnlich. Ein Baum hat ja Wasserleitung, also er muss ja seine ganze Biomasse irgendwie ernähren. Man muss das Wasser irgendwie hinbringen in große Höhen. Und das funktioniert im Alter nicht mehr ganz so gut. Also dass die Bäume dann schon versuchen, sich auch so ein bisschen zurückzubauen, dass also Äste trocken werden. Das ist also durchaus auch eine Reaktion, dass man ihm sagt, ich schaff's nicht mehr so gut mit dem Wasser, also werde ich kleiner und werfe Sachen ab. Und das andere ist tatsächlich auch eine nachlassende Lebenskraft, so würde ich es mal sagen. Also dass Verletzungen nicht mehr so gut verheilen, wenn also mal ein Ast abbricht oder eine kleine Rindenverletzung da ist, dann wird die nicht mehr so gut vernarbt oder überwallt, sagt man dann. Also Bäume können Wunden ja schließen, das geht im Alter nicht mehr so gut. Und dann sind in der Regel dann auch, sage ich mal, bestimmte andere Organismen beteiligt. Also das können Insekten sein. Also der Borkenkäfer ist zum Beispiel ein Sterbehelfer bei alten Fichten. Normalerweise muss man sagen, also wenn die Fichte nicht mehr ganz so gut drauf ist und nicht mehr so viel Harz bildet, dann kommt der Borkenkäfer und bringt sie quasi um oder stößt sie über die Kante, so möchte man das mal nennen. Und das ist bei anderen Baumarten auch so, dass dann ganz oft eben Pilze beteiligt sind, wobei der Pilz eigentlich gar nicht so der Killer ist, sondern oft auch ein Schwächeparasit, der dann so einem Baum den Rest gibt. So möchte ich es mal nennen, ja.
Also dann aktive Sterbehilfe in der Pflanzenwelt hier und da. Ja, auf jeden Fall auch hier eine große Vielfalt, die wir sehen. Aber nochmal so auch die Interaktion zwischen Bäumen und uns Menschen. Hm. Wie wichtig sind denn die Bäume für die Biodiversität an sich und dann eben auch für uns als Menschen?
Ja, das, sagen wir mal, es gibt so die offensichtlichen, man spricht ja bei Bäumen auch von Ökosystemleistung, also von dem, was der Baum uns wirklich an Gutem bringt. Das ist alles Mögliche. Das geht also los mit dem Bodenschutz, dass die Wurzeln den Boden festhalten und Erosion verhindern oder eben auch eine große Filterwirkung haben. Es ist eine Klimaregulation, weil Bäume eben viel Wasser trinken, aber auch viel Wasser über ihre Blätter abgeben. Das heißt, es ist auch in der Umgebung von Bäumen viel kühler. Das merkt man heute im großen Garten. Also die großen Grünflächen, wo viele Bäume stehen, ist es immer ein paar Grad kühler als nebenan auf der Pflasterfläche. Früchte natürlich, ganz klar. Also die ganzen Nutzgüter, Holz, Früchte und andere nutzbare Rohstoffe. Und dann eben die Frage, sagen wir mal, Biodiversität, also wirklich biologische Vielfalt. Was hängt an so einem Baum alles dran? Und da kann man erstmal grundsätzlich sagen, zum Beispiel in dem Garten ist es einfach wichtig, dass überhaupt ein Baum da ist. Grundsätzlich, also der eben Unterschlupf bieten kann für Vögel, für Insekten und eben auch für pflanzenfressende Insekten. Und bei den alten Bäumen speziell ist es dann eben so, dass die eben noch mehr Lebensraum bilden. Es ist einfach ein größeres Haus, ne? Also in dem größeren Haus kann ich mehr Leute unterbringen und in dem großen Baum passt einfach mehr rein. Das ist erstmal die grundsätzliche Beziehung und dann eben, sagen wir mal, gerade so, dass alte Bäume eben bestimmte Eigenschaften haben, die junge Bäume nicht haben. Zum Beispiel eben, dass sie ab und zu mal trockene Äste haben, dass sie eben bestimmte Verletzungen nicht mehr so austeilen, dass sich Höhlen bilden. Also auch Höhlen sind wichtige Lebensräume für viele Tiere. Die Borke reißt auf, das sehen wir bei der Eiche, aber auch bei der Buche, dass da sich also Risse und Spalten bilden. Unterschlupf für ganz viele kleine Insekten, für Kleintiere und eben auch, sagen wir mal, so Schlupfwinkel, wo dann vielleicht auch ein Vogel dann eben seine Nahrung suchen kann. Das sind so ganz wichtige Eigenschaften und zu guter Letzt eben große Bäume, große Holzmasse, viel gebundener Kohlenstoff. Also man kann eigentlich jeden großen Baum als einen riesigen, langlebigen Kohlenstoffspeicher betrachten. Und das Lustige ist, wenn ein alter Baum stirbt, ist es nicht so, dass der dann zu Gas wird komplett und das CO2 alles wieder in die Luft geht. Es ist nämlich so, dass der Baum sich ja ganz allmählich zersetzt und dann gibt es quasi so Abflüsse aus dem Holz, so Zersetzungsprodukte, Huminsäuren, das sind so Kohlenstoffketten, die sich quasi ganz schlecht aufspalten und das geht direkt in den Boden bei manchen Bäumen. Es ist also nicht so, dass das CO2 alles aus dem Holz wieder rausgeht, sondern es geht in den Boden, in den Humuskörper hinein. Und da kann man schon sagen, auch ein alter Wald, wo die Bäume gar nicht mehr so viel wachsen und mit der Photosynthese gar nicht mehr so viel läuft, auch das ist ein Kohlenstoffspeicher. Also schon wirklich sehr spannend, ne? Und sagen wir mal zu guter Letzt natürlich, sagen wir mal, das Ästhetische, was natürlich haben wir jetzt auch in der, sagen wir mal, Corona im Lockdown ja auch erlebt und das ist auch wissenschaftlich belegt, wenn Leute in der Natur unterwegs sind, ins Grüne schauen, dann tut uns das gut. Also heute nennt man das irgendwie Waldbaden in Anführungsstrichen, früher hieß das Spazierengehen, aber die Wirkung ist die gleiche. Ja, also Bäume tun uns grundsätzlich einfach gut.
Vielen Dank auch schon mal für diese Einblicke. Sie haben jetzt schon viel darüber geredet, dass eben auch alte Baumbestände gewisse Hohlräume bilden, bestimmte Krankheiten nicht so ausheilen und dementsprechend für andere Tierarten oder auch Pflanzenarten dann Lebensräume zur Verfügung stellen. Wie sieht es denn da aus? Wie soll man mit Altbaumbeständen umgehen? Soll man sie stehen lassen? Soll man sie in Anführungszeichen, wenn man das so formulieren kann, von ihrem Leid teilweise erlösen? Wie effizient ist es da dann, junge Baumarten anzupflanzen?
Das ist ein wichtiger Spruch. Ich arbeite ja in der Fachrichtung Forstwissenschaften und es gibt einen wichtigen Spruch bei uns. Es kommt drauf an. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass junge, schnell wachsende Bäume zum Beispiel sehr viel mehr Kohlenstoff binden. Das ist ein Argument für solche Sachen wie Kurzumtriebsplantagen, wo ich eben sehr schnell sehr viel Biomasse erzeuge. Aber bei alten Bäumen spielen natürlich andere Sachen eine Rolle. Also rein ökologisch, wissenschaftlich muss man sagen, jeder alte Baum soll stehen bleiben. Punkt. Das ist einfach so. Also wenn ich diesen Lebensraum erhalten will, dann muss ich eigentlich gar nicht viel tun. Ich muss eigentlich es nur lassen. Und das gilt im Wald ganz genauso. Wenn ich zum Beispiel in einem Wald wirklich sagen will, ich will den biologisch aufwerten, ich will die Höhlen haben, ich will die Strukturen haben, dann muss ich eigentlich gar nichts machen. Ich muss es nur zulassen. Im Siedlungsbereich ist es natürlich ein bisschen anders, auch in Parkanlagen. Da gibt es solche Dinge wie Verkehrssicherungspflicht. Das ist dann schon eine rechtliche Frage. Denn natürlich ist es nicht sehr schön, wenn jemandem mal ein toter Ast auf den Kopf fällt. Also Bäume, also es gibt auch diesen Rechtsbegriff der Gefahrenquelle. Das ist schon sehr wichtig. Also wenn ich bei mir, sage mal, wenn ich als Gartenbesitzer oder als botanischer Garten sehe, da ist ein Baum, der stirbt jetzt ab und da ist ein Ast, der hängt irgendwie so auf 7:30 und jetzt beim nächsten Sturm, oh je, dann muss ich tätig werden. Aber es gibt eben immer noch eine ganze Menge Stufen, bevor ein Baum abgesägt wird. Und das können wir in Dresden übrigens auch sehr schön sehen, dass hier sehr konservativ gepflegt wird. Also das kann ich durchaus so sagen, weil ich auch einige Kollegen kenne, die solche Gutachten machen, dass man eben schon sagen kann, auch der alte Baum, der vielleicht zur Hälfte vertrocknet ist, den kann man so ein bisschen einkürzen, dann ist er etwas stabiler und dann kann er vielleicht noch ein bisschen länger stehen und dann ist aber vielleicht die Höhle, die am Stamm ist, die bleibt dann noch erhalten. Also das ist durchaus möglich, wenn man einfach ein bisschen sorgfältig hinguckt und eben wirklich eine gute Einschätzung machen kann, wie lange hält der Baum noch? Das kann man recht gut heute mit verschiedenen Methoden. Und im Wald kann man grundsätzlich sagen, abseits der Wege, kein Problem. Da kann man jeden Baum sterben lassen, den man sterben lassen will. Also zumindest kann es ja immer im Bestand Bäume geben, die eben schon alt sind, die man auch gar nicht mehr nutzen möchte oder vielleicht auch gar nicht mehr nutzen kann, weil da einfach kein gutes Holz mehr dran ist. Und dann kann man eben die alte Eiche einfach in Ruhe lassen. Und sie wird dann irgendwann von alleine zusammenbrechen, aber das wird eben ein Prozess sein über viele Jahrzehnte.
Nehmen wir an, es soll jetzt ein Gebiet tatsächlich neu besiedelt werden mit Pflanzen, mit Bäumen. Wie sieht es da aus? Das Klima verändert sich, die Umwelt verändert sich. Was ist denn überhaupt heutzutage noch ein Exot und was für Auswirkungen hat das, wenn man diesen dann anpflanzen würde?
Das ist natürlich eine gute Frage, weil wir natürlich als Mitteleuropa sind wir einfach ein Durchgangsland und einfach, ja, ich möchte mal sagen, unsere Flora ist eine Einwanderungsgesellschaft immer schon gewesen. Das ging also los mit den, sagen wir mal, seit der letzten Eiszeit sind natürlich sehr viele Baumarten auch von alleine gekommen im Laufe der Zeit. Aber spätestens seit der Mensch wirklich Einfluss auf seine Umwelt nimmt und Ackerbau betreibt, ab dem Zeitpunkt hat man einfach ganz viele eingeschleppte Arten. Das ging also schon mit Ackerwildkräutern los, die also irgendwelche Bauern aus dem Nahen Osten, aus dem fruchtbaren Halbmond einfach aus Versehen mitgebracht haben. Und das geht ja eben weiter mit ausgebrochenen Gartenpflanzen und solchen Dingen. Ja, und dann ist schon die Frage, was ist jetzt überhaupt noch Natur heute? Und grundsätzlich kann man erstmal sagen, alles, was irgendwie da ist, was etabliert ist, damit muss man jetzt irgendwie auch umgehen und zurechtkommen. Und man muss natürlich sagen, es gibt ganz viele Exoten, die nimmt man gar nicht wahr. Also da tritt man mit dem Fuß drauf und merkt gar nicht, dass das irgendwie vielleicht so ein eingeschlepptes Unkraut aus Nordamerika ist. Und bei Gehölzen ist es auch so, dass es ganz viele Arten gibt, die stehen in unseren Parkanlagen rum, die machen eigentlich gar nichts. Der steht da halt so. Und es gibt ein paar Arten, die sich eben sehr stark ausbreiten. Und von diesen Arten, die also eine Ausbreitungsfähigkeit haben, die sich eingebürgert haben, davon ist ein sehr kleiner Bruchteil, also man sagt immer eine von 10 Arten, ist wirklich problematisch und hat also ungünstige Auswirkungen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass eine Baumart den Standort sehr stark verändert. Also das machen alle Baumarten einfach durch Schattenwurf, durch Falllaub oder so. Aber wenn wir jetzt mal die Robinie nehmen als Beispiel, gibt es ja in Dresden auch ganz viel. Das ist eine Baumart aus Nordamerika, die zum Beispiel den Boden aufdüngt. Also die kann Luftstickstoff binden über bestimmte Bakterien in ihren Wurzeln. Und dann macht sie aus so einem Sandstandort, der eigentlich sehr mager ist, wo man schöne bunte Blumen haben könnte, da macht sie eben einen aufgedüngten Standort, wo bestimmte Pflanzen dann einfach nicht mehr wachsen. Also man hat unter Robinien ganz oft Brennnesseln. Und das sind dann eben nicht dann irgendwelche Hunde, die da hinpinkeln, das ist wirklich der Dünger von der Robinie. Ja, also daran kann man das sehen und das kann man auch nicht rückgängig machen. Das wäre also ein Beispiel für eine Art, die man eben als invasiv bezeichnet, also eine Art, die eben gebietsfremd ist, eben nicht einheimisch und also negative Auswirkungen auf unsere biologische Vielfalt hat. Aber das ist wirklich eine Minderheit. Also wir reden sehr viel über Problemarten, wir reden aber nicht über viele Arten, die eigentlich sich sehr gut einfügen.
Das heißt, Exoten sind eventuell gar nicht so kompliziert zu handhaben, wie jetzt im Allgemeinen in der Gesellschaft so beäugt wird?
Das kann man durchaus so sagen. Also wenn man jetzt so an Gehölzarten denkt, wenn ich jetzt mal so ein bisschen überlegen wollte, welche Baumarten, die eingebürgert sind, sind wirklich problematisch, da gibt es gar nicht so viele. Robinie wäre ein Beispiel, ein anderes Beispiel wäre die späte Traubenkirsche, die also in den Kiefernforsten teilweise sehr um sich greift, die man auch kaum bekämpfen kann. Roteiche ist auch durchaus ein Thema, weil die Streu sich sehr schlecht zersetzt. Also die Blätter sind einfach sehr hart und können von unseren einheimischen Bodentieren nicht so gut verwertet werden. Und da wächst einfach nichts drunter. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass eigentlich fast, oder genau, nicht zu vergessen, gerade auch in Dresden oder in Leipzig ist es der Götterbaum. Der Götterbaum ist eine sogenannte hochinvasive Art. und ist eine der wenigen Arten, wo es sogar eine EU-Richtlinie gibt, die zum Beispiel den Handel mit diesen Arten verbietet. Also es gibt eine EU-Richtlinie über, sagen wir mal, oder eine sogenannte Unionsliste, also für EU-weit invasive Arten. Und da sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, Prävention zu machen und diese Sachen wirklich auch aktiv zu bekämpfen, mit Ausnahmen für national etablierte Arten. Also das, was schon ganz viel da ist, das kann man dann auch lassen. Der Waschbär ist zum Beispiel auch drauf. Das hat jetzt nicht mehr so viel Sinn. Und beim Götterbaum führt das eben dazu, dass der in Dresden nicht gepflanzt wird. Er muss nicht vernichtet werden, aber wenn hier mal einer abstirbt in der Stadt, dann wird der auch ausgerodet. Das wäre zum Beispiel eine Art, die in jeder Pflasterritze auch hochwächst. Und das kann unter Umständen schon problematisch werden, weil unter dem Götterbaum wächst nichts. Die Blätter sind also extrem schattengebend. Schwierig. So, jetzt aber nochmal zum Positiven. Genau. Und da war es jetzt für mich auch eine ganz interessante Erkenntnis, so die letzten Jahre, als wir uns eben mit verschiedenen Baumarten beschäftigt haben von der Professur in Projekten. Wir haben uns einmal mit der Rotesche beschäftigt, also eine nordamerikanische Baumart, also eine Esche, die eine schöne Herbstfärbung hat, die auch nicht so krankheitsanfällig ist und die sehr trockenheitsresistent ist, die wir in Dresden inzwischen auch öfter mal haben. Das ist zum Beispiel ein Baum, der einen ganz interessanten Bewuchs hat mit Flechten und Moosen, also zumindest nicht schlechter als bei einheimischen Eschen, die auch Höhlen bildet, also oder beziehungsweise Spechte machen da Höhlen rein, also die können was damit anfangen offensichtlich. Es gibt auch in Roteschen Wespen- und Hornissennester, das kann man auch feststellen. Das wäre zum Beispiel ein Baum, der durchaus positive Eigenschaften hat, gerade in der Stadt. Oder sagen wir mal so ganz allgemein, das ist etwas, was wir gerade machen im Erzgebirge, also auch ein schönes Forschungsprojekt bis Ende des Jahres, wo wir alte Bäume erfassen. Und zu den alten Bäumen können ja auch Exoten gehören. Also auch eine Roteiche, die in der Parkanlage steht, kann ja auch mal 200 Jahre alt sein. Und da sieht man schon bei solchen Bäumen, da ist auch was los. Die haben nämlich auch Insektenlöcher und die haben auch Rindenstrukturen und die haben auch mal Höhlen und die haben auch mal Hackspuren vom Specht. Und wenn da nichts in dem Baum drin wäre, dann wird der Specht da auch nicht rangehen. Und das war schon eine interessante Erkenntnis, dass man eben sagt, also ja, es gibt exotische Baumarten, manche haben ungünstige Eigenschaften, aber ganz viele sind zumindest auch im Alter als Habitat sehr gut geeignet. Und das war jetzt wirklich, das ist so das erste Ergebnis, was wir auch gesehen haben, wo wir mal geguckt haben, was sind so die Bäume, die so die meisten Habitatstrukturen haben, wo habe ich die meisten Höhlen dran und Risse. Da war auf dem ersten Platz war eine Buche, eine alte Buche, muss man sagen. Auf dem zweiten Platz war aber schon eine Esskastanie. Und die Esskastanie ist nicht heimisch. Und auf Platz 3 und 4, was war da? Kulturäpfel. Und Apfelbäume sind auch nicht einheimisch.
Das heißt, kurz gefasst, Exoten nicht gleich abstempeln als Gefahr oder Negatives, sondern analysieren, schauen, was sie mit sich bringen und wie man sie positiv auch einsetzen kann in den einheimischen Gebieten, die es aktuell dann noch gibt. Man hört aber ja auch immer wieder davon, dass das Ganze nicht nur Auswirkungen eben auf die Pflanzenwelt hat, sondern eben auch Tierwelt. Ein bisschen ist es schon angeklungen. Ein Stichwort ist hier auch das Insektensterben. Vielleicht können Sie noch sagen, wie in Anführungszeichen gefährlich vielleicht auch solche Exoten für die Insektenwelt ist.
Ja, also dazu gibt es auch ein paar Forschungsergebnisse und solche Invasivitätsbewertungen haben zum Teil auch was mit Insekten zu tun. Also wenn man zum Beispiel die amerikanische Roteiche vergleicht mit unseren einheimischen Eichenarten, also Traubeneiche oder Stieleiche, dann ist das schon ein Riesenunterschied, weil eben auf den einheimischen Eichen viel mehr Insektenarten drauf sind. Die können eben mit der Roteiche nicht so viel anfangen. Also das ist ganz klar. Oder jetzt ein anderes Beispiel wäre die Douglasie, also eine amerikanische Nadelbaumart, die auch viel weniger Insekten hat als beispielsweise die Fichte. Also das kann man nicht von der Hand weisen, dass das so ist. Und es gibt inzwischen auch neue Untersuchungen, wo man sich Straßenbaumarten angeschaut hat. Das haben Kollegen aus Bayern gemacht. Da hat man zum Beispiel südosteuropäische Baumarten verglichen mit heimischen, zum Beispiel die Silberlinde und die Winterlinde oder auch die Blumenesche und die gewöhnliche Esche. Und da sieht man durchaus auch, dass auf diesen nicht heimischen Arten weniger Spezialisten sind, also mehr so Allesfresser, würde ich mal sagen, Allesverwerter. Das ist in der Stadt aber eigentlich ganz normal. Also wir haben ja keine naturnahe Umgebung, man kann sich eigentlich freuen über jedes Insekt, was hier überhaupt noch ist. Und bei Eiche muss man eben sagen, das ist einfach so, dass alte Eichen Spezialisten haben, bestimmte Käferarten, die findet man auf Roteiche beispielsweise nicht. Ich würde es ein bisschen relativieren, man muss ja immer gucken, in den Städten ist es ja einfach jetzt schon sehr heiß und sehr extrem, auch trocken, das erleben wir ja jetzt die Tage ganz massiv. Und da müsste man schon eher darauf achten, dass man sagt, ich will überhaupt Bäume haben, die dauerhaft noch stehen bleiben und überhaupt Lebensräume bieten, als wenn ich hier jetzt mich mit einheimischen Arten beschäftige, denen es möglicherweise immer schlechter geht, die ich alle paar Jahre ersetzen müsste, weil sie jetzt wieder vertrocknet sind oder krank geworden sind. Das bringt der heimischen Fauna auch nichts. Und im Wald kann man es doch ein bisschen anders lösen, nämlich dann, wenn man mischt. Also es wird ja im Wald so sein, dass auch die Rotbuche immer noch ihren Platz behält. Sie wird aber möglicherweise seltener. Wir haben mehr Löcher, sie wird ja wir haben ja massive Trockenheitserscheinungen jetzt bei Buche. Dann macht das aber eigentlich nichts, wenn man mal so gruppenweise was Exotisches mit reinstellt, weil die meisten Insekten sind ja doch mobil. Und wenn dann der große Heldbock seine Eiche jetzt gerade mal 50 Meter weiter nicht findet, dann wird er vielleicht sich auch noch mal 50 Meter weiter bewegen. Das sehe ich gar nicht mal so dramatisch. Also schwierig sind Monokulturen. Sagen wir mal so, bei der Fichte löst es sich ja hoffentlich jetzt mal ein bisschen auf. Und da sollte man jetzt nicht den Fehler machen, sage ich mal, die Fichte jetzt zu 100% durch Douglasie zu ersetzen. Das wäre total verkehrt. Das muss man sagen. Aber auch bei einheimischen Baumarten gibt es große Unterschiede in der Wertigkeit. Also die Eiche steht ganz oben mit, ich glaube, 5000 verschiedenen Insektenarten, die nachgewiesen sind. Die meisten sieht man gar nicht. Und es gibt auch Baumarten, die sehr wenig Insekten haben. Also Ahorne sind nicht so interessant, würde ich sagen. Fichten eigentlich auch nicht. Ne? Aber so die wichtigen Laubbäume, so Eiche, Linde, die Obstarten, das sind die wertvollen, aber viele heimische auch nicht.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die einzelnen ZuhörerInnen eingehen, was kann man denn in seinen Garten pflanzen ohne schlechtes Gewissen oder um etwas besonders Tolles für die Natur beizutragen?
Tja, also grundsätzlich kann man natürlich immer sagen, einheimische Arten sind grundsätzlich immer gut oder zumindest jetzt bei, wenn man jetzt über Blumen redet, natürlich so Wildformen und nicht so züchterisch veränderte Sachen. Und bei Gehölzen, tja, das ist die Frage. Wenn man natürlich Sachen haben will, die vielleicht noch eine höhere Überlebenschance haben, die man jetzt, wenn man jetzt heute pflanzt, tja, dann wäre man natürlich immer noch mit Obst sehr gut beraten. Also Apfelbäume sind nach wie vor zu empfehlen. Es gibt auch inzwischen Zierapfelsorten, die sehr trockenheitsresistent sind, die also von den Vögeln gut angenommen werden, die Früchte und die Blüten sind auch bei Bienen sehr beliebt. Das geht nach wie vor. Es gibt auch ein paar einheimische Bäume, die gar nicht mal schlecht sind. Also zum Beispiel der Feldahorn, der auch sehr viel Wärme und Trockenheit aushalten kann. Oder der Burgenahorn, das ist eine ganz seltene einheimische Baumart. Der hat so dreispitzige Blätter, ist so ein ganz hübsches kleines Bäumchen, der enorm trockenheitsresistent ist, aber der trotzdem auch die Winterhärte noch hat. Das ist eine tolle Bienenweide und die Früchte werden eben auch von Vögeln durchaus genommen. Also man kann durchaus auch noch einheimische Baumarten finden, die geeignet sind. Und bei den Exoten, ja, was gibt es da? Also ich würde sagen, die Blumenesche geht sehr gut. Die kommt aus Südosteuropa, also ist nicht so ganz so weit weg von uns. Oder auch für große Gärten, man könnte sich auch durchaus beschäftigen mit der Baumhasel. Die Baumhasel kommt aus Kleinasien. Und auch diese Nüsse von der Baumhasel werden von Tieren genommen und Menschen können die auch essen. Also ein schöner kleiner Baum von so 20 Metern, na gut, für manche Gärten dann auch schon zu groß, aber bei 20 Metern hochinteressant. Also Es ist nur wichtig, sich so ein bisschen damit zu beschäftigen und nicht alles, was man zu kaufen bekommt, ist gleich gut. Also grundsätzlich der Vorzug für einheimische Baumarten und da gibt es eben so ein paar trockenheitsresistente und man kann auch immer schauen, so was hat sich vielleicht auch an Exoten bewährt. Also dazu haben wir im Moment doch schon ganz gute Erkenntnisse für viele Baumarten.
Also schon eine kleine Kaufempfehlung vielleicht hier und da oder zumindest eben auch der Aufruf, nicht nur das zu kaufen, was vielleicht ganz hübsch aussieht, sondern etwas zu finden, was hübsch aussieht und gleichzeitig noch einen positiven Effekt hat. Jetzt, bevor wir in die Fragerunde auch ans Publikum weitergeben, noch ein letzter Aspekt. Und zwar hatten Sie vorhin auch schon erwähnt, dass es unter anderem EU-Richtlinien gibt, was auch Exoten betrifft etc. Wie sieht denn da so die politische Situation aus und gibt es da auch noch Wünsche Ihrerseits, wie diese politische Ausrichtung sich entwickeln soll?
Ja, also grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass so die EU-Richtlinien sind relativ restriktiv, was gebietsfremde Arten angeht. Es gibt eben diese Unionsliste für die gebietsfremden Arten auf EU-Ebene, die wird alle paar Jahre auch aktualisiert. Die Liste wird quasi auch immer länger, weil immer mehr eingeschleppt wird. Ja, kann man durchaus geteilter Meinung sein. Also wenn man das Prinzip Prävention finde ich sehr wichtig und wenn aber Sachen dann auch etabliert sind, muss man damit irgendwie pragmatisch umgehen und man muss wirklich auch in vielen Bereichen sagen, man kann eigentlich nichts mehr machen. In vielen Bereichen ist es eine massive Geldverschwendung, die eigentlich nichts mehr bringt. Aber es ist eben so, es gibt ja auch die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, also die eben festlegt, wie europaweit bedeutsame Lebensraumtypen zu schützen sind. Und da ist zum Beispiel geregelt für bestimmte Waldlebensräume, davon gibt es in Deutschland auch ein paar, zum Beispiel unsere Buchenwälder sind auch FFH-Lebensraumtypen von europaweiter Bedeutung. Und wenn man dort einen gebietsfremden Baum hat, der so 20% Anteil hat, dann bekomme ich Schwierigkeiten. Das heißt dann nämlich erstmal, möglicherweise fehlt so ein Bestand aus der Bewertung heraus, dann ist, habe ich einen Verlust, weil das dann nämlich Exotenforst ist nach EU-Recht. Und wenn ich geringere Anteile habe, bekomme ich eine schlechte Bewertung. Und die FFH-Richtlinie legt fest, dass es ein Verschlechterungsverbot gibt. Das heißt, in dem Moment, wo ich in den Buchenwald eine Douglasie pflanze, ist das eine Verschlechterung. Das ist eigentlich verboten. Oder führt zumindest Vertragsstrafen nach sich, wenn sowas großflächig passiert. Das Problem ist nur, dass die FFH-Richtlinie eben nicht unterscheidet zwischen invasiven Arten und Gebietsfremden, die vielleicht sich integrieren. Man will einfach die Diskussion nicht haben, sonst würde man sofort sagen, die eine Douglasie tut doch nichts und lass uns doch mal das versuchen. Das ist dann irgendwo politisch. Aber das Schwierige ist, dass diese FFH-Richtlinie zum Beispiel sehr stark auf einen konservierenden Naturschutz setzt und nicht auf Veränderung. Und wir sehen ja, dass sich eben die Buchenwälder verändern, weil wir Klimawandel haben, weil es Trockenstress gibt und zwangsläufig werden dort andere Baumarten von alleine auch zunehmen. Und da wird es massive Diskussionen geben die nächsten Jahre. Also die Naturdynamik ist da sozusagen in Gesetzesform nicht drin. Das ist ein sehr großes Problem aus meiner Sicht. Aber ich wüsste auch nicht, was man da kurzfristig dann ändern sollte. Und man muss immer sagen, FFH ist eine der besten Naturschutzgesetzgebungen, die es auf der Welt gibt. Und man sollte das Paket nicht mutwillig aufschnüren, weil dann ist es möglicherweise nicht mehr zu retten.
Auf jeden Fall viel, was sich dort verändert und auch was sich lohnt, weiterhin zu beobachten. Jetzt aber auch erstmal an das Publikum hier. Gibt es Fragen, die aufgetaucht sind?
Naturschutzfachlich wird ja argumentiert, vor allen Dingen erlebe ich das bei Eingriffsausgleichsbilanzen in der Landschaftsplanung, pflanzt doch bitte die heimische Ware, ja. Buche, Eiche, Ahorn, Linde, das, was wir kennen, die werden sich schon irgendwie anpassen. So, klimatisch befinden wir uns in einer Situation, wo ich sage, wir befinden uns im Klimawandel, eigentlich muss schnell reagiert werden. Und Ihre Meinung dazu, schaffen das die heimischen Gehölze, das noch hinzubekommen, also sich anzupassen, Anpassungsstrategien zu entwickeln? Oder ist es so, dass man sagen müsste, nein, wir müssten relativ schnell umrüsten und das, was eigentlich im Tertiär oder wenn man so in die Erdgeschichte guckt, was ja eigentlich schon mal auch hier war, wir bewegen uns ja eigentlich so Hitze historisch wieder auf diese Punkte einige Jahrhunderte zurück, das aufzupflanzen, was eigentlich jetzt als Exoten uns als Palette dient, was man pflanzen könnte, die hitzeresistenter sind.
Ja, die Diskussion kenne ich. Also ich bin tatsächlich selber an so einem kleinen Naturschutzprojekt beteiligt, wo wir genau solche kritischen Anfragen hatten. Wir haben also selber wirklich auch Exoten gepflanzt und dann, sagen wir mal, sagt die untere Naturschutzbehörde schon mal oder fragt mal nach, muss das denn wirklich sein? Also grundsätzlich kann man auch bei einheimischen Baumarten sagen, die jüngeren, das was heute gepflanzt ist, hat eine Chance sich zu adaptieren. Also je jünger die Bäume sind, desto eher können sie sich auch einstellen, weil die alten Bäume können das weniger gut. Das ist die Erfahrung, die wir seit 2018 eigentlich haben. Also man kann ja immer sagen, auch die alte Eiche hat auch mal im Hochmittelalter einen Extremsommer erlebt. So 12. Jahrhundert war es ja in Deutschland auch ein bisschen wärmer. Aber im hohen Alter ist das schwierig. Das ist einfach so. Und man kann immer grundsätzlich sagen, auch in den Buchenwäldern sieht man das schon. Die jungen Bäume, die unten drunter stehen, die überleben das eher. Also solange ich, wenn ich die Sachen pflanze und sie dann wirklich anwachsen, besteht schon eine gewisse Chance auf Adaption. Also ich würde sagen, man muss nicht darauf verzichten, einheimisch zu pflanzen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass man schon mit bedenken sollte, auf einheimische Sachen zu gehen, die etwas trockenheitsresistenter erwiesenermaßen sind oder wirklich auf Exoten, die vielleicht aus einer benachbarten Region kommen. Also vielleicht nicht die Nordamerikaner, aber vielleicht Sachen aus Südosteuropa, die mit unseren Tier- und Pflanzenarten vielleicht so ein bisschen Kontakt schon mal hatten. Also ich sag mal so, Balkan, Rumänien ist nicht so weit weg. Und da gibt es ja auch Buchen. Ne? Was allerdings sehr wichtig ist, auch gerade bei Pflanzaktionen, ist natürlich die Frage des Saatgutes oder die Herkunft des Pflanzgutes. Und leider ist es ja dann doch so, die Baumarktware, die irgendwie aus Holland kommt und gehätschelt ist, die wird möglicherweise doch eher zugrunde gehen in Sachsen, würde ich mal sagen, unter bestimmten Bedingungen. Also man müsste schon gucken, habe ich regionale Herkünfte? Also das, was vielleicht im Wald jetzt noch überlebt, das wird vielleicht auch dann bei einer Pflanzung besser angehen oder auch beim Saatgut genauso. Also im forstlichen Bereich ist das ja sehr wichtig, diese Herkunftsgeschichten, was zum Beispiel im Gartenlandschaftsbau überhaupt keine Rolle spielt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, man kann natürlich immer noch argumentieren, ja, Vorzug für einheimische Sachen mit einem Adaptionspotenzial, das ist sicherlich da, sorgfältig auswählen, plus, sagen wir mal, so Sachen aus anderen pflanzengeografischen Regionen, von denen man weiß, dass sie verträglich sind. Und da gibt es eine ganze Menge. Aber es ist richtig, also man muss da schon gut argumentieren, wenn man ihm sagt, wir wollen doch mal die Esskastanie pflanzen, mediterrane Baumart, nicht heimisch, aber mit einem super ökologischen Wert. Oder der Speierling wäre so ein Beispiel. Oder die schwedische Mehlbeere, wo man ja auch sagen würde, die ist ja auch nicht heimisch eigentlich. Ja, also grundsätzlich würde ich da sehr pragmatisch mit umgehen. Aber ich sag mal, man kann die einheimisch, man soll sie nicht ganz aufgeben. Und das Junge kann durchaus überleben, könnte aber möglicherweise nicht so alt werden. Also die 200-jährige Buche, vielleicht gibt es die nicht mehr irgendwann.
Erlauben Sie mir eine kurze Anschlussfrage, bevor wir wieder zum Publikum übergehen. Sie meinten, dass gerade zum Beispiel Arten jetzt von der Balkanregion dann auch in Anführungszeichen herwandern oder sich dann zu unserem neuen Klima besser geeignet sind. Wie ist es denn andersrum mit den einheimischen Pflanzen aus Deutschland? Finden die vielleicht neue Heimaten, für die sie jetzt im Klima besser passen?
Ja, das ist ganz spannend. Also bei Bäumen sind natürlich Wanderungen wirklich sehr langsam, muss man sagen. Aber was man, also so richtige Wanderungsbewegungen vom Balkan kennen wir nicht. Also das ist bis jetzt alles mit menschlicher Hilfe. Also die Rostkastanie ging ja los im 19. Jahrhundert und jetzt eben solche Sachen wie Baumhasel. Aber wir sehen das bei Gehölzen auch, zum Beispiel bei der Stechpalme. Also Ilex ist in Nordwestdeutschland ja sehr verbreitet, also dieser so ein schönes immergrünes Gehölz mit roten Beeren. Und das blieb im Moment, also blieb als Wildbaum immer so in Mitteldeutschland stecken. Ungefähr da, wo es im Januar noch 0 Grad kalt ist. Also das ist diese 0 Grad Isotherme in der Meteorologie. Und man merkt jetzt durch den Klimawandel, dass die Ostgrenze sich immer weiter verschiebt. Also die Stechpalme wandert nach Osten, weil es im Winter wärmer wird. Das merkt man also wirklich. Also dass wir da auch innerhalb von Deutschland sogar einen Florenwandel haben. Und auch, ich glaube auch durchaus, dass manche exotischen Arten sich einfach dadurch besser vermehren, weil es wärmer wird. Und andersrum ist es auch so, es gibt auch europäische Arten, die in Nordamerika eingeschleppt werden und da zur Plage werden. Ja, weil sie eben dort eben auch ihre Schädlinge nicht haben und eben dort auch nicht kontrollierbar sind. Zum Beispiel gilt der Spitzahorn in Nordamerika als invasive Art. Also die haben dann mal was wiederbekommen von uns. Also das gibt es durchaus auch. Oder dass bestimmte Baumarten nach Norden wandern. Also zum Beispiel bei der Buche ist es mittlerweile auch schon feststellbar, dass die Rotbuche weiter nach Norwegen und Schweden wandert, wo sie eigentlich nur im äußersten Süden war und jetzt eben, wo die Winter nicht mehr so kalt sind, da geht es so schrittweise nach Norden. Das kann man wirklich sehen. Aber eben in Trippelschritten. Ja.
Also auch langjährige Entwicklungen in die Zukunft. Gibt es, ja, es gibt eine Frage. Sehr schön.
Weil Sie jetzt weggehen von dieser Rubinie, sag mal so, klar ist es eine invasive Art, aber das könnte ja jetzt auch eine Chance sein für unsere Insekten zum Beispiel, die ja von Insekten sehr, sehr gut angenommen wird.
Ja.
Als Bienenweide, gerade beim Bienensterben und alles. Dann ist es ja als Holz sehr wertvoll eigentlich, weil es ja Tropenholz ersetzen kann mit seinen wertvollen Holzeigenschaften. Das sozusagen als Holzschutzmittel und vielleicht, dass der Regenwald weniger abgeholzt wird und man dann auf Rubinienholz setzt, was dann robuster ist, auch ohne Holzschutzmittel. Und könnte man ja als Chance sehen. Dann ist es ja robuster gegen Trockenheit alles. Mhm. Und man muss ja auch sagen, gerade die Fichte ist ja auch kein einheimischer Baum im Flachland. Das ist ja Gebirgsbaumart.
Genau.
Wir hatten vor kurzem einen Förster da, der gesagt hat, Rubinien gehören jetzt nicht mehr, hier zum Beispiel Douglasien gehören nicht mehr an den Wald rein. Die werden nicht mehr aufgepflanzt und dürfen sozusagen verschwinden in der Zeit jetzt langsam. Mm. Aber die Douglasie oder so ist ja auch ein Baum, der viel mehr Trockenheit aushält als so eine Fichte, die doch gestresst ist und alles. Also wir haben große Exemplare.
Ja.
Da muss man ja sagen, was sagen Sie dazu? Sagen wir so, ist es dann
ja
richtig, das gar nicht mehr zu pflanzen? Oder
ja, also es kommt, sage ich mal, auf die Situation an, würde ich mal sagen. Bei der Rubinie ist es ja so, dass man die eigentlich so im Bestand ganz gut kontrolliert bekommt. Das ist eine Lichtbaumart und das heißt, in dem Moment, wo ich den Bestand nicht zu stark öffne, kann ich da ja so die Ausbreitung auch ein bisschen verhindern, ne? Weil die ins Dunkle ja nicht geht. Und ja, unbestritten. Also die Holzeigenschaften und ich meine, man kann ja dieses Aufdüngen des Standortes kann man ja auch positiv sehen. Zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, in so Bergbaufolgelandschaften irgendwo in der Lausitz auf diesen Braunkohle halten, da wächst ja fast nichts. Aber wenn ich Rubinien habe, wachsen die Sachen besser, ne? Also das Problem sind wirklich so die Kontaktzonen zum Offenland. Also dann, wenn die Rubinie den Wald verlässt. Und da muss man eine Kontrollmöglichkeit einbauen, dass man ihm sagt, ich habe eine Pufferzone, wenn ich zum Beispiel so eine Binnendüne habe, eine schöne Sandlandschaft, dann muss ich schon gucken, dass die Rubinie vielleicht nicht zu dicht an den Wald rankommt, dass ich die irgendwie so ein bisschen kontrollieren kann. Also das ist nicht ganz einfach, aber das kann man waldbaulich, denke ich, irgendwie schaffen. Was die Douglasie angeht, ist es eigentlich sehr ähnlich, weil die Douglasie, wenn ich die mit Buche mische oder mit Schattbaumarten, dann passiert auch nicht so furchtbar viel. Das kann ich eigentlich ganz gut kontrollieren. Und das Schöne bei der Douglasie ist ja, wenn ich sie absäge, dann ist sie weg. Aber da ist ja nur das Problem mit solchen Blockhalden, also Offenstandorte, wo einheimische Baumarten fast gar nicht wachsen. Da geht die Douglasie rein und dann sind die halt weg. Also das sieht man im Schwarzwald so zum Beispiel. Das ist nicht ganz ohne, sage ich mal. Aber ich sage mal, waldbaulich kann man solche Sachen im Griff halten und ich finde immer Mischung wichtig. Dass ich eben sage, keine Reinbestände, das ist eigentlich grundsätzlich nicht gut. Das wäre bei Fichte auch nicht gut. Also mit so gruppenweise einmischen und vielleicht Pufferzonen zu geschützten Biotopen, die man aber dann auch kontrolliert und dann in so einem Streifen wirklich die Sachen auch wegmacht, dann ist da eigentlich wenig einzuwenden. Also ich halte so dieses Schwarz-Weiß-Denken halte ich auch für falsch. An der Stelle. Und im Stadtbereich, da ist es mit Rubinie schon ein bisschen kritisch, ne? Also so auf so Schutthalden oder so. Und da muss man vielleicht die Leute noch ein bisschen mehr schulen, wie man das auch sachgemäß bekämpft. Also ich kann mich jedes Jahr drüber belustigen, wenn in meiner Nachbarschaft in so einem geschützten Biotop die Douglasien abgeschnitten werden mit dem Astkneifer. Und nächstes Jahr habe ich dann 4 Stämme von den Dingern, ne? Also irgendwie ist das nicht sehr sinnvoll, muss man einfach mal sagen. Ne? Und auch so einen Baum abzusägen, passiert ja dann auch erstmal, ja, dann ganz viel Dorngestrüpp und dann ist er auch nicht weg. Ne? Aber nee, da würde ich auch mitgehen. Also die Potenziale sind da und in Mischung geht viel.
Es wurde ja auch schon mal gesagt, dass sehr, sehr viel auch hier sowieso schon heimisch war. Durch ja. Tertiär ist ja, dann wurde durch die Eiszeiten ausgestorben, was halt da nicht passiert ist. Und warum dann das Zeug nicht zurückholen, wenn es halt
ja, ist, ja. Ja, es sind zum, ja, zumindest kann man sagen, verwandte Arten. Also im Tertiär sind die Sachen ja ausgestorben, ja, weil sie eben an den Alpen hängen geblieben sind und nicht wieder hochkamen. Bei Douglasie ist es nicht so richtig nachgewiesen, muss man dazu sagen. Aber grundsätzlich ist das Argument nicht falsch, dass man eben sagen kann. Dann.
Viele Eichenorten oder,
ja, Eichenorten oder Eichenmammutbaum.
Sind wir eigentlich Orden in der Gegend sozusagen.
Genau, also ja, in Amerika gibt es halt 10-mal so viele von jeder Gattung. Ne? Das ist ganz klar. Also beim Ahorn sehe ich das, bei der Eiche, na klar. Aber sagen wir mal, man hat eben die Zeit dazwischen, wo sie dann eben nicht da waren, wo die Anpassung von bestimmten Tierarten noch nicht da ist. Aber es kann natürlich auch sein, zumindest bei südosteuropäischen Arten, dass die Schädlinge danach wandern.
Das passiert ja auch schon.
Das passiert schon. Bei der Rostkastanie sehen wir es ja. Ne? Die Miniermotte kommt ja vom Balkan mit Verspätung. Und das wird bei anderen Arten ganz genauso sein. Ne? Also, dass da die Kontrolle dann auch wieder da ist und das fügt sich dann schon auch ein. Und man sieht das auch bei den Vögeln zum Beispiel, bei bestimmten Fruchtbäumen. Die Vögel brauchen schon eine Weile, bis sie das auch annehmen, aber eigentlich wird sehr viel angenommen. Ne, auch die Roteichen werden auch angenommen vom Eichel her und die Baumhasel, dann haben die Vögel auch eine Möglichkeit gefunden, die zu knacken. Die Esskastanien können die Wildschweine auch aufmachen. Geht alles, ne?
Da wär's doch eigentlich Spaß, wenn man pflanzt jetzt hier zum Beispiel die amerikanischen Kastanien, die jetzt nicht anfällig sind für die, statt die Rostkastanie, oder? Ist das nicht... Eigentlich ist die Rostkastanie ja auch nicht einheimisch, die wurde
ja nee.
Auch
hergebracht. Ja, es kommt drauf an, ne? Also bei den Rostkastanien ist es so, dass die meisten noch mehr Wasser brauchen. Die sind halt überhaupt nicht trockenheitsresistent, also da wäre die echte schon noch, ja, die können sie gar nicht ersetzen, muss man einfach mal sagen. Also Miniermotte plus jetzt neuerdings die Rindenkrankheit, die haut die noch massiv kaputt, also Rostkastanien kann man eigentlich nicht mehr pflanzen, guten Gewissens. Ja, und bei Eschen haben wir das nächste Problem. Also da würde ich nochmal drauf eingehen, wir haben ja das Eschentriebsterben in Deutschland, was also alle europäischen Eschen betrifft, die drei, die wir haben oder zwei. Die amerikanischen sind resistent gegen das Eschentriebsterben, zum Beispiel die Rotesche wäre jetzt der Ersatzbaum für die gewöhnliche Esche, auch wenn die ganz andere ökologische Eigenschaften hat. Aber jetzt haben wir noch den Käfer, der die Eschen noch auffrisst aus Asien. Es gibt noch den smaragdgrünen Eschenbohrer und der geht auch an die amerikanischen Eschen. Was bleibt dann übrig? Dann habe ich da noch asiatische Eschen und die kennen wir noch gar nicht. Also haben wir wenig Erfahrung mit. Also das eine sind sozusagen die natürlichen Schädlinge, die nachwandern, die man ja eigentlich gut finden kann, aber eben auch exotische Sachen, eben bestimmte Käferarten oder auch Krankheitserreger, die auch einheimische und exotische Baumarten betreffen. Und das kommt durch die Hitze, kommt das natürlich noch stärker jetzt, weil die Bäume einfach gestresst sind. Ne? Schwächeparasiten. Ja.
War noch eine Frage. Weil wie viel Sinn macht es jetzt, so viel Weißtanne aufzupflanzen, sag mal so? Jetzt wird ja massenweise Weißtanne aufgepflanzt. Die Weißtanne, haben wir in unserem Baumpark festgestellt, ist ja Spätfrost gefährdet. Was die anderen Tannen, die treiben aus, da passiert überhaupt nichts. Und die andere Tanne, die genau daneben steht, auf Rom, der Einheimische. Macht das so viel Sinn, da jetzt im Flachland überall Weißtannen zu fallen? Ich meine, natürlich kommt es im Schwarzwald vor,
ja.
Aber jetzt hier mitten im Flachland in der Trockenheit.
Ja. Also im Flachland finde ich das auch ein wenig schwierig, muss ich sagen. Also da muss man sich natürlich, sagen wir mal, als Wirtschafter auch ein bisschen Gedanken machen, was habe ich überhaupt für Standortsbedingungen, ne? Und Spätfrost kann ja auch im Klimawandel auftreten. Also im Bergland, auf geeigneten Standorten, würde ich sagen, so viel Weißtanne wie möglich, um Gottes Willen, ja, also bitteschön. Wir hatten im Erzgebirge ja immer Buchentannenmischwälder mit ein bisschen Fichte. Also soll man doch jetzt die Fichte vielleicht abschreiben und jetzt vielleicht ein bisschen mehr mit Tanne machen, die ja technisch genauso ist vom Holz und ökologisch sich wunderbar einfügt, die tiefe Wurzel macht, die vielleicht auch im Trockenjahr noch an das Wasser rankommt. Aber im Flachland muss man natürlich schon überlegen, ja, ne, die Tanne war da nie, sie ist nicht standortsheimisch und möglicherweise noch nicht mal standortsgerecht bei Spätfrostgefahr, eher nicht. Das Spannende ist aber, dass es natürlich auch exotische Tannenarten gibt, die ziemlich robust sind. Ne? Nur die meisten sind forstlich total uninteressant und ökologisch können wir da noch nicht viel zu sagen. Also ich weiß jetzt zum Beispiel Colorado-Tanne, die hat auch im Erzgebirge den ganzen Smog ausgehalten bis in die 90er Jahre, aber die hat kein gutes Holz. Das ist leider so, aber die würde zum Beispiel Spätfröste sehr viel besser aushalten. Ja.
Ich hätte noch mal eine Frage zurück zu den Robinienwäldern oder Robinienreinbeständen. Gibt es da Untersuchungen, solche Robinien-Monowälder weiterzuentwickeln, weil Sie auch was von Forschung in Richtung Waldentwicklung gesprochen haben? Gibt es da so Untersuchungen und schon Ergebnisse, wie solche Wälder auch mit anderen Gehölzen noch zusätzlich gepflanzt werden oder weiterentwickelt werden, dass die Robinie vielleicht dann nicht mehr dort als Monobaum da ist, sondern dem eben auch mit in Mischbeständen vorkommt?
Also teilweise passiert das auch von alleine tatsächlich. Also die Robinie verbessert ja den Standort, sage ich mal, einfach durch ihre Eigenschaften. Und andere Baumarten kommen dort auch teilweise von ganz alleine rein. Also andere Pionierbaumarten zuerst. Die Robinie lässt sehr viel Licht durch, ist jetzt ja nicht so ein Schattenbaum wie die Buche. Und die Einheimischen folgen eigentlich. Und wenn man sich so in Dresden so Robinienbestände anschaut, die kenne ich jetzt am besten auf so Brachflächen oder sowas, da sind auch immer mal Ahorne dazwischen oder Eschen, also durchaus einheimische Baum- und Straucharten, und die werden dann auch irgendwann übernehmen. Und inzwischen stellt man auch in bestimmten Robinienbeständen fest, dass die auch irgendwie von alleine zusammenbrechen. Man weiß nicht genau warum, aber gut, die Lebensdauer der Robinie ist ja ohnehin begrenzt und die Konkurrenzkraft ist relativ schlecht. Also wenn die Einheimischen auch einwandern mit der Zeit, was beim Ahorn ganz gut funktioniert und bei der Esche, die machen dann schon den Schatten und dann ist die Robinie auch sehr stark reduziert mit der Zeit. Das kann man schon sagen, ja. Also eben die ist, sage ich mal so, was den Unterwuchs angeht, passt da noch viel rein. Oder man kann eben ich wüsste nicht, ob man jetzt von vornherein solche Bestände neu begründet, wo man gleich mischt. Das wüsste ich nicht. Aber das, sag mal, in der Dresdner Heide sieht man es immer wieder bei so Kiefernreihenpflanzungen, da wandert die Robinie halt von alleine rein. Also hat man dann zwei Lichtbaumarten, die sich gegenseitig wenig tun, würde ich mal sagen. Wobei die Kiefer wahrscheinlich dann doch ins Hintertreffen gerät. Aber normalerweise läuft es umgekehrt, dass man eigentlich sagen kann, ich habe so Pionierwaldsituation, ich kann die Robinie vielleicht auch ernten, wenn sie schön gewachsen ist. Und dann wird die nächste Generation deutlich bunter sein und dann habe ich die Einheimischen auch drin, wenn der Boden eben auch verbessert ist. Und so Ahorn mag ja Nährstoffe ganz gerne, ne? Also der profitiert dann mit.
Wir hatten vorhin auch noch ein Thema so ein bisschen angeschnitten von internationalen Insekten und Bauminteraktionen, vielleicht von dort auch nochmal übergegangen auf die internationale Forschung. Bei Ihnen war es Dresden, Göttingen, wie sieht es deutschlandweit, aber auch über die Grenze hinweg aus? Wer kennt sich denn gut in diesen Gebieten aus?
Ja, also ich, sagen wir mal, international bin ich selber nicht so viel unterwegs, aber was so ganz wichtige Forschungsfelder sind, sind im Moment einfach Biodiversitätseffekte. Also was macht es für einen Unterschied, wenn ich eine Baumart auf der Fläche habe oder vielleicht 10 verschiedene? Oder wie interagieren Bäume in verschiedenen Mischungen? Also es gibt Baumarten, die sich zum Beispiel gegenseitig fördern und welche, die sich gegenseitig sehr stark bedrängen. Was dann wiederum auch Auswirkungen hat zum Beispiel auf die Insektenvielfalt. Und da gibt es große Forschungsverbünde, also dieses Thema Baumdiversität oder funktionelle Diversität, wie man das nennt. Da gibt es international sehr viel. Also unsere Professur ist an einem Projekt beteiligt in China, wo man im Moment relativ schlecht arbeiten kann, muss man leider sagen. Wo man eben also einfach mal ganz verschiedene Baumartenmischungen wirklich in der Fläche ausgebracht hat oder einfach mal schaut, was passiert denn da, wenn ich ganz verschiedene Baumarten einfach mal zusammenschmeiße. Also das ist ein ganz wichtiges Forschungsfeld. Und in Deutschland haben wir aktuell, ist ein Thema so, der Einfluss der Waldbewirtschaftung auf die biologische Vielfalt. Also welche Bewirtschaftungsmethoden sind möglicherweise besonders biodiversitätsfördernd oder wo habe ich vielleicht eher auch die waldtypischen Arten, was vielleicht viel weniger sind. Das ist ein wichtiges Thema. Und das Thema Strukturvielfalt. Wir reden ja sehr viel über Totholz und solche Dinge. Also Totholz ist ja wichtig im Wald, gerade für viele Insekten. Und das kommt ja jetzt quasi von alleine jetzt durch die Trockenheit, also aber völlig unreguliert und unsystematisch. Und die andere Geschichte ist auch die strukturelle Vielfalt. Also wir wollen ja weg von Monokulturen, wo ich dann so eine Baumschicht habe und die Bäume sind irgendwie alle gleich alt und sehen irgendwie alle gleich aus. Ich will ja eigentlich hin zu so Baumgesellschaften, die etwas mehrschichtiger sind, also wo ich alt und jung gemischt habe, also eine größere Differenzierung, wenn man so will. Aber auch die Frage, wie sieht so eine Waldlandschaft aus, wenn ich vielleicht auch meine Lichtung mit drin habe oder vielleicht mal Totholz auf den Haufen schmeiße oder irgendwie so im Bestand verteile. Das sind so ganz wichtige Forschungsfragen. Wenn ich jetzt mal so überlege, sagen wir, unsere forstlichen Fakultäten gibt es ja im Prinzip, es gibt ja 3 Universitätsstandorte, nein, 4 und auch mehrere Fachhochschulen, wo da relativ viel zu gemacht wird. Wir kooperieren aktuell sehr viel mit der Uni Würzburg, haben jetzt ein Projekt in Unterfranken in einem Laubmischwald, wo wir also experimentell im Wald Totholz angereichert haben, Lichtungen geschaffen haben, auch teilweise die Bäume ausgerodet haben und einfach mal gucken, was da so auf Landschaftsebene passiert, wenn ich so eine Flickenstruktur habe, also so einen Teppich aus ganz vielen verschiedenen Waldbeständen oder Waldformen, würde ich mal sagen. Also das ist ein Thema, was sehr unterbelichtet ist. Zusätzlich halt die Geschichte jetzt eben, ja, was passiert denn, wenn ich im Wald Löcher mache mit den Lichtungen? Ist das jetzt bei der Trockenheit überhaupt angesagt? Darf man das überhaupt? Ist das nicht schädlich oder so? Also da gibt es ja auch Buchautoren, die sich damit sehr intensiv beschäftigen, wo man immer sagen kann, so einfach ist es nicht. Und was uns jetzt aus Praxissicht, glaube ich, das Wichtige ist, das ist halt die Frage, wie mache ich Waldumbau? Wie komme ich weg von diesen Fichtenmonokulturen, die uns jetzt alle zusammenbrechen? Wahrscheinlich wird es ja jetzt dieses Jahr auch wieder kommen bei der Trockenheit. Also wie sieht der Wald der Zukunft aus? Was ist ein gutes Maß an Exoten vielleicht? Was kann ich strukturell machen? Vielleicht auch, wie stelle ich die Bewirtschaftung um, dass sie schonender ist und stärker auf die Trockenheit angepasst ist? Dass man im Prinzip heute schon sagen kann, ja, Kahlschlag ist ganz schlecht, auch wenn es sich manchmal nicht vermeiden lässt. Und trotzdem sieht man im Wald immer noch so Stellen, wo der Boden komplett umgepflügt ist, wo man denkt, ach ja, Fichte geht ja vielleicht doch nochmal. Es gibt Leute, die so denken, wo man einfach sagen kann, das ist ziemlich irre. Das kann man eigentlich sein lassen.
Ja, jetzt auch, weil wir uns langsam dem Ende der Veranstaltung neigen, die Zeit ist wirklich verflogen, noch eine weitere Frage aus dem Publikum.
Das Stichwort Waldumbau, da hatte ich eben auch nochmal die Frage, wie Sie das sehen. Sollte man jetzt tatsächlich sagen, man greift weiter aktiv ein und man hat eben Bereiche im Wald, wo man dann auch gezielt diese gebietsfremden Baumarten nach gründlicher Auswahl pflanzt? Oder sollte man sich jetzt gedulden und komplett auf die Naturverjüngung setzen an manchen Stellen? Ist wahrscheinlich auch wieder sehr unterschiedlich, wo man sich befindet. Aber es wird ja auch davon ausgegangen, dass naturverjüngte Bäume erstmal besser an den Standort dann angepasst sind, als welche, die man dann direkt dorthin pflanzt, oder?
Ja, das ist vollkommen klar. Also man kann, ist auch, glaube ich, Konsens, auch in der Forstwirtschaft, dass man sagen kann, die Naturverjüngung, also das, was die Bäume am Standort selbst aussehen, was von alleine aufwächst, das hat das beste Potenzial, sich zu adaptieren. Und wenn man zum Beispiel, das würde ich jetzt mal am Beispiel der Eiche sagen. Wenn eine Eiche keimt, dann wird sie im ersten Jahr eine Wurzel machen, die mindestens 20 cm lang ist. Also die kommt schon an ihr Wasser. Und wenn ich jetzt so einen Setzling aus einer Baumschule hole, der wird unten drunter abgeschnitten, damit die Wurzeln so ein bisschen kompakter werden, damit ich das Ding verpflanzen kann, die hat so eine Wurzel halt nicht. Ne? Also ist ein ganz, ganz super Argument, dass man sagt, Naturverjüngung ist das Beste überhaupt. Nun haben wir das Problem, dass man in manchen Waldbeständen die Bäume aber gar nicht hat, die vielleicht zukünftig gut wären. Also ich habe Fichtenbestände, da steht nicht eine Buche drin. Wo soll die Buche denn herkommen? Also die fliegt halt nicht von außen rein. Also da muss ich dann schon auch nachhelfen. Und bei der Kiefer ist es genauso. Wir haben großflächige Kiefernbestände in der Lausitz, die teilweise auch jetzt braun werden, mit Misteln befallen und mit irgendwelchen Schadinsekten. Und da steht fast kein Laubbaum drin. Was mache ich denn dann? Also die Birke, die fliegt bestimmt von alleine rein, die vertrocknet aber auch. Eichen ist schon ein bisschen komplizierter, da müssten eigentlich Eichen rein, die aber jetzt auch nicht so schnell kommen. Also da müsste man schon auch ein bisschen nachhelfen. Aber natürlich kann man sagen, es gibt auch Schadflächen, wenn man das so nennen möchte, also völlig vertrocknete, zusammengekrachte Waldbestände, wo man auch arbeitsmäßig überhaupt nicht hinterherkommt. Also das sind Kahlflächen über Jahre und da muss man eigentlich froh sein über alles, was von alleine aufwächst und das kommt auch. Aber es sind nicht unbedingt die Baumarten, die wir wirtschaftlich nutzen. Also das sind dann oft eben Weiden, die sind sehr schnell da, Birken sind schnell da, die Eberesche im Bergland zum Beispiel. Und da muss man eben sagen, ja gut, wenn man genug Geduld hat, dann wird sich da ein Wald etablieren, der ist eben standortsgerecht. Vor allen Dingen werden es wahrscheinlich einheimische Sachen sein, aber vielleicht jetzt wirtschaftlich nicht ganz so interessant. Also ich würde immer sagen, Waldumbau ist grundsätzlich eine gute Sache. Wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, vielleicht auch mit einem kleinen Anteil Exoten, das ist grundsätzlich nie völlig falsch. Aber man muss schon auch aktiv was tun. Und das andere Thema sind ja nicht nur die Bäume, die ich pflanze. Es ist ja auch möglicherweise das, was dann im Anschluss damit passiert. Das Thema Wild ist sehr wichtig beim Waldumbau. Wenn wir zum Beispiel an die Weißtanne denken, die ist extrem lecker für das Rehwild oder auch für die Hirsche. Und wenn ich jetzt also Weißtanne pflanze und die ist eben auf großer Fläche gar nicht mehr da im Erzgebirge, die muss ich sowieso pflanzen. Die wird immer abgefressen. Und dann muss ich entweder sagen, ich muss jetzt Geld ausgeben und muss jetzt wirklich schießen. Na, also dass man, was man jetzt aus Naturschutzsicht auch nicht immer so gerne sieht, sage ich mal, aber was dann vielleicht auch sein muss. Oder ich muss einen Zaun hinstellen. Aber von ganz alleine wird es in vielen Bereichen leider nicht gehen.
Auf jeden Fall eine sehr ausführliche Antwort auch nochmal zu einer guten Abschlussfrage, nämlich wie sollen, können, dürfen, müssen wir eben auch eingreifen. Und ich muss wirklich beim Blick auf die Uhr sagen, es ist wahnsinnig schnell vergangen, die etwas mehr als eine Stunde, die wir uns jetzt zu dem Thema ausgetauscht haben. Sie könnten wahrscheinlich noch Stunden, Tage, Wochen, Monate erzählen. Wir haben ja auch gleich mit der Einstiegsfrage gehört, wie viele verschiedene Baumarten es gibt. Also da ist Potenzial da und mit dieser Audioaufzeichnung oder auch dieser Veranstaltung hier ist das Ganze ja nicht beendet. Es gibt weitere Veranstaltungen und gerade auch Sie, die hier sind, würde ich auch einladen, falls jetzt noch Fragen offen sind, kommen Sie gerne auf uns zu. Und für alle, die auch zu Hause jetzt vielleicht sitzen oder im Auto oder wo auch immer Sie die Audiospur hören, das Wissenschaftsjahr geht ja weiter und auch hier können weitere Fragen eingereicht werden, die dann natürlich beantwortet werden im Laufe des Jahres. Von daher nochmal ganz, ganz vielen herzlichen Dank an das Publikum, dass Sie da waren. Auch vielen Dank an Ihre spannenden Fragen. Danke auch an unseren Gast. Und genau, damit würde ich sagen, beenden wir das Ganze erst einmal mit Hinblick auf die Offenheit, jetzt auch noch die Natur an diesem Nachmittag zu genießen. Vielen Dank.
Dankeschön.